Heute Morgen predige ich über Johannes Kapitel 6, Vers 1, folgende. Johannes 6, Abvers 1. Danach ging Jesus ans jenseitige Ufer des Sees von Tiberias. Es folgte ihm aber viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus jedoch ging auf den Berg hinauf, und dort setzte er sich mit seinen Jüngern. Es war aber das Passana, das Fest der Juden. Als nun Jesus die Augen erhob und sah, dass viel Volk zu ihm kam, sagte er zu Philippus: Wo sollen wir Brot kaufen, damit diese essen können? Das sagte er aber, um ihn auf die Probe zu stellen. Er wusste nämlich selbst, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Für 200 Denare Brot reicht für sie nicht aus, damit jeder auch nur ein wenig bekommt. Einer von seinen Jüngern, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, sagt zu ihm: Es ist ein Knabe hier, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das unter so viele? Jesus sprach: Heißet die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort. Da lagerten sich die Männer an Zahl etwa 5000. Jesus nahm nun die Brote, sprach das Dankgebet darüber und teilte sie unter die aus, welche sich gelagert hatten. Ebenso auch von den Fischen, so viel sie wollten. Als sie aber satt geworden waren, sagte er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrig gebliebenen Brocken, damit nichts verloren geht. Da sammelten sie und füllten 12 Körbe mit Brocken von den 5 Gerstenbroten, die denen übrig geblieben waren, welche gegessen hatten. Als nun die Leute das Zeichen sahen, das er tat, sagten sie: Dies ist in Wahrheit der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da nun Jesus merkte, dass sie kommen und ihn gewaltsam wegführen wollten, um ihn zum König zu machen, zog er sich wiederum auf den Berg zurück, er allein. Ich weiß nicht, ob Gott sie schon mal in Verlegenheit gebracht hat. Das könnte ja sein, als sie plötzlich unvorbereitet in einer Situation stehen mit leeren Händen. Sie wissen nicht, was sie tun sollen, obwohl sie etwas tun müssten. Das kann manchmal passieren. Hier in dieser Geschichte praktiziert es Jesus mit seinen Freunden. Er führt sie in Verlegenheit. Er kommt gerade aus einer Situation, wo er mehrere Streitgespräche geführt hatte. Nachdem er jemand geheilt hatte, haben die Leute ihm dann allerlei Vorwürfe gemacht, weil das an einem Sabbat war, und sagten: Was, du willst von Gott sein und hältst gar nicht die Gebote Gottes? Du meinst, du wärst was Besonderes, du bist überhaupt nichts Besonderes. Du bist nur arrogant und religiös eingebildet. Und irgendwann hat Jesus dieses Gespräch dann beendet und hat sich zurückgezogen auf die andere Seite des Sees Genezareth. Heute würde man das Golanhöhen nennen, also so mehr den östlichen Teil des Sees. Aber sieh da, die Leute kriegen spitz, wo er ist, und folgen hinterher, und zwar 5000 Männer. Ist ja toll, ich meine, wenn wir überlegen, wie viele Leute hier im Gottesdienst sind, dann sind das vielleicht so 200 plus minus 50. Das ist ja großartig. Stellen Sie sich vor, es wären 2000, da wären wir ganz begeistert. Aber hier, das waren 5000 und dann Männer. Meistens sind es ja überwiegend Frauen. Nicht eine großartige Gelegenheit. Ja, und dann sagt Jesus einem seiner Mitarbeiter: Ja, wo können wir denn Brot kaufen für diese Leute? Stellen Sie sich vor, wir hätten hier so einen Riesenzulauf, dass plötzlich 5000 Leute gekommen wären und wir sollten denen etwas zu essen geben. Selbst wenn es Werktag wäre und kein Sonntag, wo würde man hier in Oberzhausen für 5000 Leute etwas zum Mittagessen bekommen? Unvorbereitet würden sie alle Geschäfte leer kaufen, alle Metzgereien plündern und Bäckereien, und trotzdem würde es wahrscheinlich nicht reichen. Und wenn sie dann das finanziell noch über den Daumen peilen, so 5000, falls sie nur 3 Mark ansetzen für ein Mittagessen, wären das immerhin schon 15.000 Mark. Wo sollen wir die eigentlich so schnell hier bekommen, nur für eine Mahlzeit, um Gäste zu bewirten? Das heißt, Jesus bringt seine Freunde in Verlegenheit. Er stellt sie an eine Aufgabe, der sie im Moment nicht gewachsen sind. Und ich vermute, dass jeder von uns, der Gott kennt oder kennenlernt, das irgendwo schon ein- oder mehrfach erfahren hat: Ich bin in irgendeiner Lage gewesen oder bin es vielleicht sogar im Moment, wo ich gerade leere Hände habe und nicht weiß, wie es weitergeht. Aber Gott hat ja vielleicht doch den Überblick und kann mir helfen. Ja, der eine kalkuliert also, wie viel Geld das kosten würde. Der andere sagt, oh, hier ist ein Junge, der hat 5 Brote und 2 Fische. Das heißt, einer von den Teilnehmern hat vorgesorgt, der war nicht ohne Verpflegung gekommen. Ist ja nicht schlecht. Es war ein Junge, also ein Kind. Aber was ist das? Das ist ein Tropfen auf einen heißen Stein. Das würde man kaum sehen in dieser Menge, wenn man es auch nur hochhält. Aber Jesus nimmt das Wenige und dann heißt es, er nahm es, dankte und teilte es aus. Und das finde ich schön, wenn Jesus das Wenige, was wir haben, nimmt, dankt und es austeilt. Das heißt, wenn er es einsetzt und wir plötzlich feststellen, obwohl ich so ganz unvorbereitet war, obwohl ich dachte, ich kann das nicht, ich habe da nichts zu bringen und zu geben, segnet Gott manchmal durch uns hindurch andere Menschen, von denen wir das nie gedacht oder erwartet hätten, oder hilft in einer Lage, in der man wirklich nur leere Hände hat, dass sie doch plötzlich von ihm her gefüllt werden. Die Erfahrung machen immer wieder Gläubige. Ja, und dann sind die Leute begeistert. Im wahrsten Sinne des Wortes sind sie auf den Geschmack gekommen und sagen, das ist ja ein toller Mann. Also das muss wohl dieser Prophet sein, von dem der Mose erzählt. Und sie sind begeistert von Jesus. Ist das nicht schön, wenn Leute von Jesus begeistert sind? Wenn sie sagen, das ist unser Mann. Manchmal kann man bei so einer Begeisterung eine Gänsehaut bekommen, weil man spürt, dass die Leute eigentlich an Jesus vorbei begeistert sind. Sie haben nur einen Wesenszug von ihm begriffen und den Rest nicht. Vielleicht haben sie einen tollen Gottesdienst mitgemacht und gesagt, das bringt's. Diesen Jesus, der ist ja großartig mit dieser schönen Musik und diesem Drum und Dran. Da gehen wir wieder hin, das machen wir. Oder ein anderer, der hat so einen Kirchen-Jesus, der schon bei der Taufe stramm stand und dann bei allen traditionellen Handlungen dabei war. Überall war er dabei, nur im Herzen ist er nicht. Und dann spürt man irgendwie so, die Leute sind zwar begeistert von diesem Jesus, aber irgendwie, es klappt nicht so richtig. Wenn ich an Martin Luther denke, dann hat er neben dem vielen, was er getan hat, auch in dem vielen, was er nicht getan hat, Großes geleistet. Zum Beispiel haben viele Gruppen versucht, ihn zu vereinnahmen für sich. Da kamen die Reichsritter und sagten, du bist unser Mann, einer, der führen kann, der Verantwortung hat, der so ein bisschen gegen die Obrigkeit ist und sich von allem etwas lösen kann. Du bist unser Mann, mach mit. Und dann kamen die Bauern und sagten, du hast so einen Brief geschrieben da von der Freiheit eines Christenmenschen, jetzt hilf uns doch, dass wir frei werden. Ja, so Kampf für Frieden und Freiheit, heute würde man das Theologie der Revolution nennen, ist ja gar nichts Neues. Und dann kamen die Humanisten und sagten, du bist doch gebildet, du hast das Neue Testament in 10 Wochen übersetzt aus dem Urtext in unseren deutschen Sprachgebrauch. Du bist unser Mann, wir brauchen dich. Und er hat sich von allen 3 Gruppen nicht vereinnahmen lassen, sondern er hat sie alle abgeblockt und damit viele Feinde gewonnen. Hätte er sich vereinnahmen lassen, wäre er als Reformator sicher mit dem Untergang dieser kleinen Reformen, die diese Leute vorhatten, untergegangen und völlig bedeutungslos. Menschen versuchen, Jesus und auch seine Leute zu vereinnahmen, weil sie von irgendeinem Wesenszug begeistert sind. Oder denken Sie an diesen modernen Jesus, der einen Mann wie Franz Alt präsentiert, so Jesus, der moderne Mann. Ist ja ganz fantastisch, hat nur mit dem Jesus der Bibel überhaupt nichts zu tun, ist ein reines gedankliches Hirngespinst von jemandem, der intelligent nachdenken und klug formulieren kann. Jesus vereinnahmen für die eigenen Zwecke kann Jesus sehr betrüben. Jesus zieht sich einfach zurück, er steigt noch höher auf den Berg, nimmt sogar seine Freunde nicht mit. Er möchte nur noch mit Gott alleine sein. Oder kennen Sie diese Formulierung, wo einer sagt, der Herrgott und ich, wir werden das schon machen. Ja, wo man immer genau weiß, was der Herrgott will, wobei das ungute Gefühl immer da ist, dass eigentlich ich weiß, was ich will und versuche, diesen Herrgott zu vereinnahmen für meine Ziele. Jesus entzieht sich den Leuten, die von ihm begeistert sind, weil er feststellt, die Leute haben zwar das Wunder begriffen, aber nicht das Zeichen in diesem Wunder. Die haben nur gesehen, unsere Bäuche sind satt, dieser Mann kann Fantastisches tun, aber hier heißt es, dass dieses Wunder auch ein Zeichen war, das haben sie nicht begriffen. Das Zeichen wäre nämlich gewesen, dass sie verstehen, Jesus stillt unseren Lebenshunger. Er ist dieses Brot der Welt, dieses Brot des Lebens. Er möchte unseren Lebenshunger stillen, das haben sie nicht begriffen und deshalb gingen sie an Jesus vorbei. Trotzdem finde ich es schön, dass Jesus auch auf körperliche Bedürfnisse Rücksicht nimmt, sogar auch auf materielle Bedürfnisse, dass jemand vielleicht plötzlich irgendwo hier eine Erfrischung bekommt, mit der er nie gerechnet hätte in diesen Tagen, dass vielleicht einer ihm Geld für irgendeine Urlaubsreise zur Verfügung stellt oder einen Unterschlupf, woran er nie gedacht hätte. Oder wie Malis Missionare in Taiwan uns vor einigen Monaten schrieben, dass sie da irgend so ein Haus mieten wollten und es schon hatten, aber dann hat es der Besitzer doch an einen anderen vermietet zu ihrem großen Kummer und sie bekamen es nicht. Aber ein paar Monate später sagt er, oh, das Haus ist wieder frei. Die Firma hat sich davon getrennt, die braucht es scheinbar doch nicht. Und sie bekamen es für den alten Preis, für den sie es angeboten bekamen. Aber inzwischen hatte diese Firma schöne Zwischenwände im Obergeschoss eingebaut, all das, was sie brauchen konnten. Sie bekamen es also sozusagen richtig für ihre Zwecke passend zubereitet, ein paar Monate später. Da sieht man einfach, wie Gott plant, wie er Dinge auch im materiellen Bereich vorbereitet und durchaus viel Verständnis dafür hat. Oder die Älteren unter uns, die nach dem Krieg noch die Care-Pakete aus Amerika mitbekommen haben, wie Christen ihren ehemaligen Feinden Lebensmittel und Kleidung spendeten, oder was wir alles mit Geld auch heute Gutes tun können. Jesus möchte eigentlich den Hunger im Leben stillen, und diesen Hunger hat ja jeder von uns, den Hunger nach Liebe, nach Geborgenheit, nach Vertrauen, nach Anerkennung, nach Frieden im Herzen, nach Trost, nach Vergebung, nach einem bleibenden Sinn im Leben, nach einem, der einem führt und dabei Überblick hat. All das möchte Jesus stillen, weil er das Brot des Lebens ist. Wenn wir versuchen, diesen Hunger woanders zu stillen, dann werden wir uns oft den Magen verderben. Wenn junge Menschen den Hunger nach Liebe versuchen, in Bindungen der Partnerschaft irgendwo unterzubringen, dann werden sie vielleicht irgendwann feststellen, ich bin zwar gebunden, aber die richtige Liebe habe ich vielleicht doch noch nicht erfahren. Oder ein anderer, der innerlich unruhig ist und dann einen Tipp der heutigen Zeit aufgreift, autogenes Training und jetzt jeden Morgen damit beginnt, sich ruhig zu stellen, wird vielleicht so eine Psychotechnik auf dem Hintergrund der Yoga kennenlernen, aber den inneren Frieden hat er trotzdem nicht gefunden. Und. Meine Frau und ich waren vor Jahren einmal mit unseren drei kleinen Kindern in Rumänien im Urlaub und da waren wir in einem großen Hotel untergebracht, viele Stockwerke. Und die Leute schimpften da, als wir ankamen und sagten, boah, was man hier für ein Fraß vorgesetzt kriegt und überhaupt. Und wir sagten, das können wir gar nicht verstehen, das schmeckt doch richtig gut und sieht gut aus und wir fühlen uns hier wohl. Und dann haben wir mal das Gästebuch da beguckt, was da vorne im Foyer lag. Da stand auf der ersten Seite oder zweiten Seite, wir sind bedient, volle Anschrift der Leute aus Deutschland. Auf der zweiten Seite, wir auch, wieder eine volle Anschrift. Und nach ein paar Tagen haben wir das schon ein bisschen verstanden, was die Leute da meinten, wir sind bedient. Ich denke, wenn jemand seinen Lebenshunger stillen möchte, all dieses Verlangen nach Liebe, nach Geborgenheit, nach Trost und er dann irgendwo etwas in sich hineinstopft im Leben, dann wird er sozusagen in das Gästebuch des Lebens auch irgendwann schreiben, ich bin bedient. Nicht ich bin satt geworden, sondern ich habe es satt. Ich habe mir den Magen verdorben an diesem oder jenem oder ich habe eine Hoffnung gehabt, die sich nicht erfüllt hat. Ich denke an ein Beispiel, das ich gerade gestern las. Vielleicht hat es jemand auch schon gelesen, von einem der amerikanischen Astronauten, der einer dieser 17 Leute war, die bisher schon mal auf dem Mond waren, Charles M. Duke. Und er war ein ganz gefeierter Held in Amerika, hat eine sehr hübsche Frau. Die beiden verehrte man, wo immer sie auftauchten. Er sagte nur, meine Frau machte einen Fehler, einen interessanten Fehler. Er sagt, sie hat mich an die erste Stelle in ihrem Leben gesetzt. Sie hat mich an die erste Stelle in ihrem Leben gesetzt und ich war nicht in der Lage, die vielen Bedürfnisse, die sie hatte, zu befriedigen. Ich denke, dass viele Leute diesen Fehler machen, dass sie einen Menschen an die Stelle Gottes setzen, um von ihm die Befriedigung ihres Lebenshungers zu erwarten. Und irgendwann feststellen, der Mensch ist völlig überfordert. Das funktioniert vorne und hinten nicht. Seine Frau wurde trotz des riesigen Erfolges, den er und sie hatten, auch geschäftlich depressiv bis hin zum Selbstmord, vor dem sie stand. Und nachdem sie sozusagen ganz leere Hände hatte, ja, völlig in Verlegenheit war, sogar das Leben weggeben wollte, hat sie dann doch noch gebetet und Gott gesagt, den sie gar nicht kannte: Ich habe mein Leben kaputt gemacht, ich habe mein Leben zugrunde gerichtet. Jesus, wenn es dich wirklich gibt, gebe ich dir mein Leben. Und wenn es dich nicht gibt, dann lass mich bitte sterben. Da es ja Jesus gibt, wurde ihr Gebet erhört. Sie wurde ihre Depression langsam los. Der Mann stellte erfreut fest, meine Frau verändert sich, großartig. Sie kommt so aus diesen schwarzen Tiefen wieder heraus, wird wieder ein neuer Mensch. Nur, was er viele Monate erst später verstand, war, dass eigentlich er sich selbst auch ändern musste. Das hat er so auf einem Bibelseminar begriffen und sich dann auch entschieden für ein Leben mit Jesus und sich dann bei seiner Frau entschuldigt für die vielen Jahre, in denen er sie verletzt hat durch seine Art, und auch bei den zwei Söhnen entschuldigt. Ja, und dann wurde seine Ehe und Familie wieder ein bisschen besser, machte mehr Freude. Jemand, der mit leeren Händen das Brot des Lebens entdeckte, durch eine Verlegenheit eigentlich gesegnet wurde, durch eine sehr große Verlegenheit. Das könnte mancher sagen, ein Krebskranker, der endlich in dieser Not einen entdeckt, der ihm auch noch eine Zukunft gibt über den Tod hinaus. Ein Süchtiger, der seine Ehe schon kaputt gemacht hat und nun schreit, wo ist einer, der mich von dieser Sklaverei, dieser Bindung befreien kann? Und spürt, da ist einer stark genug, das zu tun und frei wird, aber nicht nur von der Sucht, sondern auch frei für Gott. Oder einer, der immer nur kritisiert wurde in seinem Leben. Es gibt ja so Leute, die meinen, wenn man einen 100-mal kritisiert, müsste der Kerl doch endlich zufrieden sein. Und dann feststellt, nein, da ist einer, der mich liebt, der mich nicht kritisiert, sondern der mir vergibt und mich ermutigt. Und so gibt es viele gute Beispiele, wo Menschen dieses Lebensbrot kennenlernen, manchmal durch Verlegenheiten hindurch und diesen inneren Frieden finden. Ich weiß nicht, wo Gott sie in Verlegenheit gebracht hat oder sie im Moment leere Hände haben. Jesus bringt uns nicht in Verlegenheit, um uns dann so stehen zu lassen und zu sagen, guck mal, so sieht das aus bei dir, sondern um uns diese Hände zu füllen, damit wir gesegnet sind und etwas weitergeben können an andere. Und das finde ich immer gut, wenn man entdeckt, Gott möchte mir nicht nur aus meiner Verlegenheit heraushelfen, damit ich sagen kann, mir geht es wieder gut, sondern aus der Verlegenheit heraushelfen, um anderen ein Segen zu werden. Und deshalb ist es schön, Jesus als dieses Brot des Lebens zu kennen, zu sehen, dass er diesen Frieden schenkt und ein überfließendes Maß an Segen auch für andere. Herr Jesus Christus, du weißt, wo dieser oder jener von uns vielleicht an diesem Tag solche leeren Hände hat, irgendwo in Verlegenheit ist, nicht weiß, was er tun soll, wie es weitergeht. Danke, Herr, dass du das Wenige, was wir dir zur Verfügung stellen können, vermehrst. Danke, dass du Lösungen schenkst, die gut sind für uns und für andere, und dass du das Vertrauen in uns hervorlockst und segnest. Amen.